Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Gestern Nacht, als ich noch für den Gottesdienst gebetet habe, habe ich gedacht, wir haben schon alle ein bisschen entfernt, oder? Schon so ein gewisses Distanzgefühl. Bitte? Ah, okay. Ein gewisses Distanzgefühl entstanden und ich habe auch schon so eine Sehnsucht, dass wir, ja, ich habe so innerlich gedacht, irgendwie ein bisschen, ich vermisse euch, ich vermisse die Gemeinde, ich vermisse viele Menschen, die ich schon lange nicht gesehen habe, meine Familie auch in Berlin, die ich lange nicht gesehen habe, einfach mal wieder zusammenzusitzen, Gemeinschaft zu haben. Deshalb möchte ich uns heute mal ermutigen, dass wir vielleicht einen Gedanken mitnehmen, jetzt nicht den Gedanken, den ich eigentlich heute vermitteln werde, sondern einen anderen Gedanken. Lass uns doch nochmal beten, dass das endlich aufhört mit diesen ganzen Corona-Regeln, dass wir wieder Gemeinschaft haben können, dass wir wieder am gleichen Tisch sitzen können, dass wir uns austauschen können und ja, einfach miteinander reden können. Ich habe gemerkt, dass ich auch mit der Zeit so ein, ja, einfach, man isoliert sich innerlich so ein bisschen, man gewöhnt sich daran auch, aber die Seele erfreut sich nicht an diesem Zustand. Die Seele verlangt nach der Gemeinschaft, verlangt nach dem Austausch. Ja, und heute möchte ich gerne, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich heute möchte. Ich habe gebetet, ich habe gesucht, ich habe gefragt und irgendwie fiel mir dieses Wort diesmal nicht so einfach zu, wie das letzte Mal im Schlaf. Diesmal musste ich wirklich viel ringen, viel beten auch. Und ich hoffe aber trotzdem, trotz allem, dass dieses Wort, das heute gelesen wird, uns allen eine Ermutigung sein kann und auch eine Ausrichtung. Bevor ich das lese, möchte ich gerne mit uns gemeinsam beten. Unser Herr, wir kommen jetzt vor deinen Thron. Herr, du bist lebendig, du bist wahrhaftig, Herr. Und gerade in unseren Schwachheiten, gerade da, wenn wir nicht können, gerade da, wenn wir nicht wissen, gerade da, wenn Dunkelheit vor uns ist, Herr, möchten wir wirklich dir unseren Glauben und unser Vertrauen zusprechen, Herr. Wir möchten sagen, dass wir nicht glauben, Herr, dass du uns führen und leiten wirst, Herr. Herr, nicht nur dann, wenn wir den Weg klar vor uns sehen, sondern auch dann, Herr, wenn wir nichts vor unseren Augen haben, wenn wir keine Ahnung haben, in welche Richtung es geht, möchten wir trotzdem unsere Augen auf dich richten, Herr, und dir vertrauen und glauben, dass du es tun und dass du es machen wirst. Denn du bist ein lebendiger Gott, du bist nicht tot, du wirkst bis heute noch durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen, du redest und du wirkst. Herr Jesus, Herr, ich bete dich an, Herr, wir beten dich an, wir geben dir die Ehre und bitten dich, dass du heute durch deinen Geist, durch dein Wort wirkst und dass du unsere Herzen bewegst und veränderst. Im Namen Jesu, Amen. Ich lese heute aus Matthäus Kapitel 20. Ich habe oft über diese Geschichte meiner Vergangenheit nachgedacht und immer wieder hat mir das Fragen im Herzen erzeugt, was Gott hier eigentlich in dieser Geschichte sagen will. Versucht mal gut mitzuhören und zwar und vielleicht auch ein bisschen mitzugehen, also wirklich mitzugehen mit dem Text, damit ihr gleich eine Frage beantworten könnt. Ich lese vor, ab Vers 1, Matthäus Kapitel 20. Denn mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, ist es so wie mit einem Gutsherrn, also einem Landbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tagelohn von einem Denar. Das war damals der übliche Tageslohn, wie es hier drin steht, also ein Denar, die Währung von damals. Und schickte sie in seinen Weinberg. Und als er mitten am Vormittag noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und am Nachmittag. Und als er spät Nachmittag das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Fragte er sie. Ja, weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinen Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinen Verwaltern, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen hier einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten, aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Die da sind zuletzt gekommen und haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Da fehlt hier in dieser Bibelübersetzung eigentlich noch ein Text, da kommt noch dazu, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Aber hier in der Bibel hört das hier auf, komischerweise, warum auch immer. Trotzdem möchte ich bis hierhin auch reden, denn ich muss ehrlich zugeben, diesen letzten Vers verstehe ich auch nicht so gut, aber auch gebetet, um das zu erkennen, aber es fiel mir halt nicht zu. Ich habe gedacht, dass diese Geschichte eine, ja, ich weiß nicht genau, wie geht es euch? Wie geht es euch, wenn ihr diese Geschichte hört? Könnt ihr euch mit diesen Arbeitern, die den ganzen Tag gearbeitet haben und geschuftet haben, identifizieren? Hättet ihr auch so ein Gefühl, wenn plötzlich ihr in eurem Betrieb oder auf dem Feld, egal wo wir dann sind, wir arbeiten 8 Stunden, 10 Stunden und plötzlich kommt da noch einer dazu, der nur eine einzige Stunde arbeitet und du hast so hart mal Lucht und dann am Ende von diesen 8, 9, 10 Stunden kriegst du diesen einen Tageslohn, einen Denar, der genau für diesen einen Tag ausreicht, um dich am Leben zu erhalten, um dir genug zu essen zu geben, um deine Miete zu bezahlen. Und dann kommt einer dazu und ihr bekommt genau den gleichen Lohn. Wie würde es euch gehen? Fändet ihr das fair? Nee, ne? Erzeugt ein Gefühl der Ungerechtigkeit, in mir zumindest. Also auch, ich weiß, ja, er hat schon recht, ja, dieses Geld gehört ja diesem Gutsherrn und er kann ja machen, was er will, aber trotzdem würde ich an einen Punkt kommen, wo ich anfangen würde zu vergleichen. Und viele Mal habe ich diese Stelle gelesen und dann gedacht, ja, ich hätte genauso reagiert. Ich würde genauso reagieren, ich hätte genau dieses Empfinden. Überleg mal, du engagierst dich in der Gemeinde jahrelang und plötzlich kommt einer dazu und irgendwie scheint der Herr ihn besonders zu gebrauchen oder irgendein besondere Begabung zu geben. Plötzlich steht er genau da und hat genau das gleiche Vertrauen und genau das gleiche Mitspracherecht wie du, der schon seit 20, 30 Jahren da bist. Das erzeugt etwas in einem Menschen, ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Warum ist das so? Ich weiß noch, als ich in Finnland als Missionar bei McDonald's arbeiten musste, war ich so fleißig, war wirklich fleißig. Ich würde nicht sagen, ich war faul. Ich habe es auch gerne gemacht, ehrlich gesagt, auch wenn das mega anstrengend war. Aber immer wieder kamen Leute hinein, junge Leute. Ich war schon, keine Ahnung, um die 30 und dann kamen junge Leute hinein und die waren 16, 17, 18, die waren ein paar Monate da und plötzlich waren sie Schichtleiter. Die haben mich nicht genommen als Schichtleiter. Warum? Ja, weil ich kein Finnisch reden konnte. Sie konnten Finnisch sprechen, das war ihre Muttersprache. Sie wollten schon einen Finnen haben, denn wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt mit den Kunden, musste halt natürlich jemand auf Finnisch mit ihnen reden können und nicht auf Englisch. Und in meinen Augen immer wieder, und dann kam der eine und ging der andere und er wurde wieder befördert und ich war immer noch der gleiche Typ, der in der Küche die Brötchen backt und einpackt. Das war deprimierend, das war wirklich deprimierend. Ich fand es unfair, ich fand es ungerecht. Aber in der Tat ist es so, der Besitzer des Ladens kann ja eigentlich damit machen, was er will. Und hier diese Menschen, die sich dann auch darüber ärgern sich über Gott eigentlich. Sie ärgern sich über den Gutsherrn, über den, der das Land besitzt, diese Erde besitzt. Sie ärgern sich darüber, dass Gott so gütig ist, dass Gott so freundlich ist, dass Gott so liebevoll ist. Sie ärgern sich darüber. Und ich habe mich gefragt, warum erzählt eigentlich Jesus diese Geschichte? Und dazu gibt es eine Vorgeschichte. Und zwar in Kapitel 19 gibt es nämlich einen reichen Jüngling, einen reichen Mann, der hatte viel Besitz gehabt. Und dieser reiche Mann, der kam zu Jesus und hat gefragt, Jesus, was kann ich Gutes tun? Und dann im Verlauf dieses Gespräches sagte Jesus zu ihm, wenn du wirklich mit mir zusammen sein willst, wenn du wirklich dabei sein willst, dann verkaufe alles, was du hast und gebe es den Armen. Nimm den ganzen Reichtum, den du hast und verkaufe es und gebe es den Armen. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und du wirst mit mir unterwegs sein, du wirst Gott erleben, du wirst im Reich Gottes dienen, du wirst mitarbeiten. Und der reiche Jüngling konnte es nicht tun. Er konnte sein ganzes Geld, alles was er hatte, er konnte das nicht einfach weggeben und den Armen geben. Und dann ging er traurig von Jesus weg, denn er konnte Jesus nicht nachfolgen. Er wollte eigentlich, aber diese Welt hat ihn so gefangen genommen und so festgehalten, dass er es nicht tun konnte. Und als es die Jünger hörten, und diese Jünger waren nicht normale so Menschen, sondern das waren Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, die alles weggegeben haben, die ihre Boote stehen gelassen haben, die ihre Äcker stehen gelassen haben, die ihre Jobs stehen gelassen haben. Und dann sind sie Jesus nachgefolgt, teilweise auch ihre Familien stehen gelassen haben und sind Jesus nachgefolgt und haben mit ihm ihre Zeit verbracht. Und dann, als sie das hörten, dann sagten die Jünger zu ihm: Jesus, wer kann denn errettet werden? Wer kann denn errettet werden? Wie ist es möglich, wenn Reiche nicht errettet werden können, wenn Menschen, die so viel haben, nicht errettet werden können? Wie kann ein Mensch errettet werden? Sie erschraken sich, obwohl sie alles aufgegeben hatten. Und dann stellten sie ihm eine Frage. Und sie stellten ihm diese Frage: Jesus, was wird mit uns eigentlich sein, die wir alles verlassen haben, die wir alles aufgegeben haben? Was wird eigentlich mit uns sein? Was werden wir eigentlich bekommen? Die wollten jetzt mal einen Reality-Check machen. Herr, was steht uns zu? Was werden wir empfangen? Und dann sagte Jesus zu ihnen: Wisst ihr was? Euch ist gegeben. Eines Tages, wenn ich in meinem Reich kommen werde, also Jesus in sein Reich kommen wird und auf seinem Thron sitzen wird, auf seine Herrschaft empfangen wird, dann werdet ihr mit ihm auch auf 12 Thronen sitzen und ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Also sie werden auch eine Königsherrschaft empfangen, sie werden mit ihm auf einem Thron sitzen sozusagen und sie werden nicht mehr klein und gering sein auf dieser Erde, sondern sie werden groß heißen und sie werden Ansehen und Anerkennung haben, nicht wie kleine arme Fischer oder kleine Jünger Jesu, sondern sie werden groß dastehen. Und dann plötzlich, als er das erzählte, erzählt er dieses Gleichnis mit den Tagelöhnern, mit den arbeitslosen Menschen, die damals auf den Marktplatz gingen oder ins Arbeitsamt gingen und dann gingen sie dahin und fragten dieses Mal: Haben Sie Arbeit? Haben Sie Arbeit? Und dann sagte er zu diesen Jüngern: Seid vorsichtig, denn der Erste wird der Letzte sein und der Letzte der Erste. Und das im Zusammenhang mit dieser Geschichte, also was bedeutet es, wenn die Ersten Letzte werden und die Letzten Erste werden? Und dann erzählt er dieses Gleichnis und dieses Gleichnis von diesen arbeitslosen Menschen, die nichts haben, die keinen Job haben, die auf der Suche sind, die unterwegs sind und die keinen Erfolg hatten, eine feste Anstellung zu bekommen. Tagelöhner, so hat man sie früher genannt, Tagelöhner heißt, für den Tag haben sie versucht, einen Lohn zu erwerben. Vielleicht Leiharbeiter kann man damit auch vergleichen, die immer auf der Suche sind nach einem Job, die unbefristet angestellt werden für eine kurze Zeit. Und diese Tagelöhner, hier gab es unterschiedliche Tagelöhner. Die einen gingen morgens heraus, ganz früh, das waren so fleißige Tagelöhner, nicht so wie ich, sondern so Menschen, die wirklich früh aufstehen, schon die Sonne geht auf und die sind schon auf den Beinen, die sind aktiv, die haben gefrühstückt und ihr Denken ist ganz klar: Wenn ich heute als Erstes auf dem Marktplatz bin, dann werde ich auf jeden Fall eine Stelle bekommen. Und sie stellen sich dahin und dann kommen schon sehr früh morgens die ganzen Leute, die einen Betrieb haben, die einen Job anzubieten haben, kommen dahin und schnappen sich die aktiven Leute und gehen morgens früh zu ihrem Betrieb und dort wird gemeinsam gearbeitet. Und genauso auch dieser Gutsherr, er geht auch heraus und morgens und sucht sich diese Leute zusammen und schickt sie hin. Und das Interessante ist, mit den ersten macht er einen Vertrag mit ihnen und sagt: Ihr kriegt einen Denar. Also er gibt ihnen ein Versprechen, sie werden das und das und das bekommen. Und dann geht er nochmal heraus zu den Leuten, die etwas später dazugekommen sind und nimmt sie auch herein. Etwas später noch einmal und holt sie herein. Und dann ganz zum Schluss fragt er sogar hier: Ja, was steht ihr denn hier rum? Was ist los mit euch? Warum seid ihr nirgendwo am Arbeiten? Und dann sagten sie zu ihm: Herr, keiner hat uns gewollt. Keiner wollte uns. Oh, dieser Begriff Tagelöhner, ich wünsche mir, dass wir auch Tagelöhner werden, auch, obwohl wir Jobs haben, obwohl wir Familien haben, obwohl wir gut versorgt sind und gut unterwegs sind in unserem Leben, wünsche ich mir trotzdem, dass wir geistliche Tagelöhner werden in dem Reich Gottes. Dass wir jeden Tag, wenn wir aufstehen, sagen: Herr, ich habe meinen Job, ich habe meine Familie, ich bin eigentlich glücklich, ich bin zufrieden. Aber weißt du was, ich möchte geistig gesehen ein Tagelöhner sein, Herr. Herr, heute gebe mir eine Arbeit, gebe mir einen Job, Herr. Was willst du, dass ich heute tue? Dass ich ein suchender Mensch werde. Denn ein Tagelöhner war definitiv ein suchender Mensch. Er fragte sich jeden Tag: Wie kann ich meinen Lohn bekommen? Was kann ich heute tun? Und er wartete und er suchte und er fragte. Jemand, der fest angestellt ist, der fragt sich das nicht. Er geht dahin, er arbeitet seine 8 Stunden ab, hat dort seine Aufgaben, das fliegt ihm alles zu und dann geht er abends nach Hause. Aber ein Tagelöhner ist jemand, der immer wieder neu am Suchen ist, immer jedes Mal neu am Hoffen ist, neu am Beten ist, neu am Fragen ist. Und dann besonders bei den Letzten hier, die waren natürlich sehr, ich weiß nicht genau, was sie mit ihrem Leben angestellt haben. Irgendwie wollte sie keiner haben. Vielleicht waren es Menschen mit einer Behinderung. Vielleicht waren es Menschen, die vielleicht ein bisschen dicker waren. Oder vielleicht waren es Menschen, die nicht so gut gerochen haben. Oder vielleicht waren es Menschen, die nicht so gut reden konnten. Oder Menschen, auf jeden Fall Menschen, die irgendwie nicht die erste Wahl waren, sondern die waren zweite, dritte, vierte, fünfte Wahl. Ich weiß so ganz genau, mir haben immer die Menschen leid getan, ist es mir nicht passiert, weil ich ein sportlicher Typ war. Aber vielleicht kennt ihr es auch aus eurer Schulzeit. Dann ging es darum, dann wurden halt Mannschaften gewählt. Und dann hat man dieses mit den Schritten abzählen gemacht, wer als erstes dann wählen darf. Und dann am Ende fing es mit dem Wählen an. Die ganzen Kinder sitzen auf der Bank und die Kinder, die sind ja sehr rücksichtslos, die wollen ja gewinnen, ne? Die sitzen da und denken so, wer ist der Beste, wer ist der Beste? Und dann nehmen sie den Sportlichsten, dann die zweite Person, nehmen sie auch den Sportlichsten. Naja, und dann kommt immer der Letzte und der Letzte ist halt so, mit gesenktem Haupt geht er noch in das Team, das ganze Team denkt, oh nein, der bei uns im Team, wir werden verlieren. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal in eurem Leben erlebt? Vielleicht nicht im Sport, vielleicht gibt es andere Bereiche, wo wir auch die letzte Wahl sind. Vielleicht bist du die letzte Wahl und fühlst dich sogar wie die letzte Wahl in deinem Leben. Aber weißt du was? Das ist das, was Gott will. Gott gibt jedem Menschen eine Chance. Gott ist auf der Suche nach solchen Menschen, die noch keinen Arbeitsplatz haben, die immer noch fragen, wozu ist mein Leben überhaupt da? Ich bin ein Tagelöhner eigentlich in dieser Welt. Ja, ich mache das, aber es erfüllt mich nicht. Ich tue diese Dinge her, aber es reicht mir nicht aus. Herr, irgendwie fehlt mir irgendetwas in meinem Leben. Vielleicht ist es Zeit für dich, dass du dich als Tagelöhner Gott zur Verfügung stellst. Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Er schaut sich diese Menschen an und er sagt nicht, ah, weißt du was, weil euch keiner gewählt hat, deshalb nehme ich euch auch nicht. Sondern er schaut sich diese Menschen an und sagt, genau mit dir möchte ich arbeiten. Genau mit dir, dich möchte ich mitnehmen. Dir möchte ich noch eine Gelegenheit geben, damit du auch über deine Runden kommst. Damit du auch ein Lohn empfängst, der gerecht ist und der passend ist. Vielleicht ist es dran, wenn du diese Leerheit in deinem Leben spürst, wenn diese Sinnlosigkeit in deinem Leben da ist, vielleicht ist es dran in deinem Leben, dass du dich Gott heute zur Verfügung stellst, dass du Gott sagst, Gott, hier bin ich, dass du Gott sagst, ich habe mein Leben lang das, dies und jenes gemacht, hier bin ich. Ich weiß noch, so ging es mir immer wieder in meinem Leben, als ich studiert hatte, als ich in der Schule war, als ich auf Partys war, in Diskos war, begleitete mich immer diese Leerheit. Immer wieder habe ich so Momente gehabt, als ob mir jemand mit einem Hammer auf den Kopf haut und stand ich plötzlich neben mir, sah mich von der Seite und fragte mich, was machst du eigentlich hier? Und ich wusste ganz genau, das, was ich brauche, finde ich hier nicht. Diese Erfüllung finde ich hier nicht. Sondern diese Erfüllung finde ich ganz woanders. Und dann fing meine Suche an, dieses Fragen nach Gott, Gott, gibt es dich wirklich? Und vielleicht ist es bei dir auch dran, dass du nach Gott fragst. Und wenn du diese Schritte machst, wenn du anfängst, auf dem Marktplatz zu gehen, wenn du anfängst, rauszugehen aus deinem Haus, innerlich, geistig gesehen, dann wirst du Gott begegnen. Dann wird Gott anfangen, zu dir zu reden. Er wird anfangen, dich einzuladen, in seinem Weinberg zu arbeiten. Er wird dich nicht arbeitslos lassen, sondern er wird dir eine Aufgabe geben. Stell dich ihm zur Verfügung, um in seinem Weinberg zu arbeiten. Ich habe das schon in der Gebetsstunde erzählt, ich habe es im Hauskreis erzählt. Ich habe eine unglaubliche Erfahrung vor 2 Wochen gemacht. Ich habe auch hier gepredigt. Nach der Predigt haben wir uns noch mit den Ältesten getroffen, dort Gemeinschaft gehabt und dann nach dieser Gemeinschaft habe ich noch ein Ehepaar besucht, ein bisschen Gemeinschaft gehabt. Es war ein voller Tag, ich war sehr müde, kaum geschlafen und so. Und dann abends komme ich nach Hause, setze mich auf den Stuhl und dann sitze ich dort und plötzlich habe ich ein Empfinden von einer Gegenwart Gottes, wie ich das so selten in meinem Leben erlebt habe. Ich saß auf meinem Stuhl und ich fühlte mich plötzlich so umarmt. Ich habe das Gefühl, als ob ich hier noch wie so eine kleine Hülle wäre und Gottes Geist wohnt in diesem Menschen. Und ich habe mich zurückgezogen und dachte, boah Gott, warum? Warum gibst du mir plötzlich deine Gegenwart auf so eine starke Art und Weise? Warum erfüllst du mein Leben gerade so sehr? Ich habe innerlich gedankt, ich habe angefangen zu jubeln, ich habe angefangen zu preisen. Ich war total müde, aber innerlich so erfüllt, so bereichert. Obwohl ich den ganzen Tag nur gegeben habe, war ich trotzdem so beschenkt worden durch Gott, weil ich mich für sein Reich investiert habe, weil ich mich als Tagelöhner auf ihn eingelassen habe. Und wisst ihr was? Und dann in dem Moment, als ich dort saß, kam mir dieser Gedanke. Ich habe so gebetet auch. Ich sagte, Gott, weißt du was? Wenn ich nur ein einziges Mal in meinem Leben diesen Moment erleben würde, hat sich alles gelohnt. Einmal die Gegenwart Gottes zu erleben, einmal in seinem Reich unterwegs zu sein, trotz Schwierigkeiten die Gegenwart Gottes in deinem Leben zu haben, hat sich gelohnt. Oh, und diese Fülle, ich sag's euch, ich habe so viele Dinge ausprobiert, Drogen habe ich ausprobiert, Alkohol ausprobiert, Partys und alles Mögliche, ich weiß nicht genau, was noch fehlt, ausprobiert. Aber ich habe nirgendwo diese Fülle erlebt, wie in dem Reich Gottes. Ich habe nirgendwo diese Fülle erlebt, als nachdem ich ein Tagelöhner geworden bin, als einer, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Diesen Reichtum gibt es nur bei Gott. Diesen Reichtum kannst du nur von Gott bekommen und nirgendwo anders. Deshalb ermutige ich dich, werde ein Tagelöhner, werde einer, der jeden Tag rausgeht, jeden Tag, egal, hast du zu lange geschlafen, na gut, dann bist du nicht derjenige, der morgens rausgegangen ist. Ja, okay, dann hast du noch bis zum Mittag geschlafen, ja, okay, dann, aber stehe auf, auch wenn es nur noch die letzte Stunde am Tag ist, stehe auf. Wir lernen noch immer wieder, stille Zeit zu halten, ja, stille Zeit, morgens aufzustehen, zu beten, ja gut, dann hast du es verpasst. Okay, du hast eine wertvolle Zeit verpasst, dann steh später auf, geh in die Gemeinschaft mit Gott und auch wenn es am Abend ist, aber geh raus auf den Marktplatz als Tagelöhner. Lass dich von Gott gebrauchen, lass dich von Gott besuchen. Geh nicht armselig ins Bett, geh nicht ohne Gemeinschaft mit Gott ins Bett. Und auch wenn es nur eine Stunde ist, Gott wird einen Platz für dich finden. Auch wenn es nur eine Stunde ist und dich Gott ausgeliefert hast, Gott wird mit dir reden und dir was mitgeben. Tagelöhner. Und bei diesen Tagelöhnern gab es ein Problem. Eigentlich, was dort passiert ist, war Gnade Gottes. Denn ein Gutsherr muss nicht diese Tagelöhner nehmen. Das heißt, dieser Gutsherr hat sich über diese Tagelöhner erbarmt. Er hat gesagt, wenn ich sie nicht nehme, dann werden sie keinen Lohn für den Tag haben. Er nahm sie, egal wann sie gekommen sind, egal ob sie früh aufstehen waren oder nicht, egal ob sie faul waren oder nicht. Er fragte nicht, er sah nur, dass sie da waren und nahm sie. Das ist unser Gott. Er sieht unsere Herzen und sobald wir bereit sind, wird er sich auf uns einlassen, um mit uns Dinge zu tun, die für sein Reich hilfreich sind, nützlich sind und du wirst es auch in deinem Herzen spüren. Aber wir merken hier heißt es ja zum Schluss, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Und irgendwie hat dieser Vers oft in meinem Herzen etwas Negatives gehabt. Hat mir eine Angst erzeugt. Das war also so eine Angst erzeugt, dass wenn ich mich nicht bemühe, wenn ich mich nicht anstrenge, das heißt, wenn ich in dem Reich Gottes schon unterwegs bin, wenn ich nicht spurte und fleißig bin, wenn ich träge werde, wenn ich faul werde, dann werde ich eines Tages der Letzte sein. Und irgendein aktiver Mensch, der dann da reinkommt, der fleißig und aktiv ist, der wird mich überholen. So ein Denken habe ich früher gehabt. Und wenn man diese Geschichte aber genauer liest, erklärt eigentlich diese Geschichte, was es hier bedeutet, der Letzte zu werden. Und was es bedeutet, der Erste zu sein. Es kann sein, dass du sehr früh in deinem Leben berufen worden bist. Es kann sein, dass du sehr früh angefangen hast, vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren hast du angefangen, mit Jesus zu leben. Und damals, als du angefangen hast, hast du dich verliebt. Es war alles nur noch Gnade, es war ein Geschenk. Es war unglaublich, was Gott in deinem Leben getan hat. Du warst am Fliegen, weil Gott dein Leben berührt hat. Du warst am Fliegen, weil du als Tagelöhner einen Job von Gott bekommen hast. Und hast so aktiv in dem Reich Gottes gearbeitet. Naja, und dann gibt es andere unter uns, die haben sich wesentlich später auf Gott eingelassen. Wesentlich später. Vielleicht vor einem Jahr. Vielleicht vor ein paar Monaten, vielleicht vor 3 Jahren, 4 Jahren, ich weiß nicht genau. Später eingelassen auf Gott. Und dann kam es zur Belohnung. Dann kam es zum Austeilen vom Lohn. Und hier, wir haben es ja alle eigentlich mit den murrenden Leuten, fast alle von uns zumindest, mit den murrenden Dienern identifiziert, mit den murrenden Tagelöhnern identifiziert. Sie haben angefangen zu vergleichen, sie haben angefangen nach links und rechts zu schauen und sie haben gedacht, okay, hey, wenn die schon so viel bekommen, und interessant, wie das Gott hier einfädelt, dass er sagt, gib den Letzten zuerst den Lohn und dann kriegen die einen Denar und dann denken dann die anderen, oha, okay, wenn die einen Denar bekommen, dann werden wir ja mindestens 10 bekommen, weil wir schon so fleißig und 10 Stunden mehr gearbeitet haben als die. Und dann bekommen sie den gleichen Lohn. Und hier müssen sie eine harte Lektion lernen. Eine harte Lektion lernen. Die Lektion ist die, dass Gott gnädig und barmherzig ist und geduldig ist und liebevoll ist und dass er Erbarmen hat mit Menschen, denen es nicht so gut geht und dass er sie gleichermaßen belohnt wie die anderen, weil es einfach sein Herzenswunsch ist und sein Anliegen ist es, diese Menschen aus ihrem Schlamm herauszuholen. Er hat Mitleid mit ihnen, obwohl sie es nicht verdient haben, kriegen sie den gleichen Lohn. Die hätten es doch viel mehr verdient. Und hier passiert eine Sache, die sehr gefährlich ist im christlichen Glauben. Es entsteht ein Gedanke in den ersten Tagelöhnern, die früher aufgestanden sind. Es entsteht der Verdienstgedanke. Ich habe es verdient. Vielleicht genauso auch wie bei den Jüngern, die gedacht haben, oh, wir werden eines Tages mit Gott auf dem Thron sitzen und werden die 12 Stämme Israels regieren. Er sprach ihnen das zu. Und dann sagte er zu ihnen, zu seinen Jüngern, nicht zu irgendwelchen Menschen, sondern zu seinen Jüngern, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Und hier wird in der Bibel ganz genau erklärt, wer sind denn plötzlich die Letzten? Das sind die Ersten, die sehr früh berufen worden sind, die plötzlich das Gnadenerlebnis vergessen hatten, dass sie berufen worden sind und in die Werkgerechtigkeit hineingefallen sind und haben gedacht, du, ich werde eines Tages mehr bekommen, weil ich so fleißig und aktiv bin. Und die Letzten dagegen, die Letzten, die nur wenige Stunden gearbeitet haben, sie freuten sich übermaßen, denn als sie dieses eine Denar bekommen haben, freuten sich so sehr über die Gnade Gottes, über die Gnade von diesem Gutsherrn. Sie freuten sich so sehr darum, ich habe es gar nicht verdient und ich bekomme das. Und wisst ihr was? Der Erste wird der sein, der noch in der Gnade Gottes verweilt und nicht vergessen hat, warum alles angefangen hat. Der Erste wird der sein, der sich freut und sich erinnert, dass er alles, was er in seinem Leben tut, auch in dem Reich Gottes ist, Gnade Gottes ist. Wir haben mit der Gnade Gottes angefangen. Wir müssen auch unbedingt mit der Gnade Gottes vollenden. Es gibt eine große Gefahr, dass wir ins Leistungsdenken, ins Verdienstdenken hineinfallen. Und wisst ihr was? Vielleicht wir alle hier, vielleicht glauben wir sogar, wir wissen sogar, wir werden nur durch Jesus errettet. Nur durch das errettet, was er für uns getan hat. Wir glauben daran. Aber ich habe gemerkt, es gibt trotzdem ein Verdienstdenken bei uns, wenn es um das Leben auf dieser Erde geht. Zum Beispiel habe ich an mir erkannt, wenn ich zum Beispiel was Böses getan habe, wenn ich gesündigt habe, dann merke ich in mir ein Verdienstdenken, das da entsteht. Wenn ich lange genug nicht Gemeinschaft mit Gott gehabt habe, fange ich an, die Gnade an zu vergessen. Und dann passiert in mir unbewusst Folgendes. Ich denke, jetzt muss ich es wieder gut machen, indem ich mich mehr für Gott engagiere, indem ich mehr bete, indem ich mehr die Bibel lese, indem ich mich mehr Gott hingebe. Ein Leistungsdenken entsteht in mir. Ich möchte das Negative wegradieren, indem ich mich anstrenge. Oder es gibt noch ein anderes Denken. Ich wünsche mir so sehr irgendetwas. Irgendwas muss unbedingt passieren. Oder zum Beispiel, ich habe Schwierigkeiten, möchte aus diesen Schwierigkeiten herauskommen. Und dann bete ich zu Gott und ich habe das Gefühl irgendwie, es reicht nicht, ich muss noch was tun. Und dann versuche ich mich wieder zu profilieren vor Gott. Ich versuche durch mein gutes Tun irgendwie sein Herz zu bewegen. Ein bisschen ähnlich so wie, wenn plötzlich ein Kind ankommt und sagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr Geld haben. Ich möchte gerne einen 10-Euro-Schein haben von meinen Eltern. Aber bevor ich nach den 10 Euro frage, werde ich fleißig in der Küche helfen? Werde ich das Haus aufräumen? Werde ich mich brav verhalten? Und dann frage ich ganz zum Schluss am Tag, du Mama, kann ich bitte 10 Euro haben? Verdienst-Leistungsdenken, das steckt so tief in uns drin. Und ganz oft möchten wir uns sogar die Gegenwart Gottes verdienen. Als ich dann am Sonntag dort saß, habe ich Gott gefragt, was habe ich denn richtig getan? Weil immer wieder, wenn ich so ein Erleben habe, wo Gottes Geist in mir stark irgendwie präsent ist oder ich die Gegenwart Gottes habe, frage mich immer, was habe ich richtig getan? Ich will gerne daraus ein System machen, weil ich will das jeden Tag haben. Ich will jeden Tag erfüllt sein, voll Heiligen Geistes sein und ich will ein System haben. Und jedes Mal, wenn ich das systematisieren will, klappt es nicht. Ich weiß noch, ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich mich dem Gebet hingegeben habe, wo ich gesagt habe, Herr, ich werde nur noch beten und Gemeinschaft haben mit dir und alles, was mich so anlockt, werde ich beiseite lassen. Und ich betete nicht, weil ich irgendwie Gottes Gegenwart verdienen wollte, ich wollte einfach mit ihm Gemeinschaft haben, einfach ihn ehren und ihn lieben, fertig. Und eine kurze Zeit später zeigte es Wirkung. Ich merkte, ich habe eine Erfüllung in meinem Herzen. Ich merkte, wie plötzlich die Umwelt angefangen hat, sich um mich zu verändern, wie Gott angefangen hat, Gebete zu erhören, wie ich ihn mehr und mehr kennenlernte, wie er mehr und mehr Einfluss in meinem Herzen gewann. Und dann kam der Moment, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Und dann an einem Sonntag, nachdem ich dann sozusagen genug das praktiziert habe und dachte so, jetzt ist es Zeit, diese Info weiterzugeben. Liebe Gemeinde in Finnland noch damals, oder Geschwister, und sagte ich, wenn ihr betet, dann werdet ihr die Gegenwart Gottes haben. Wenn ihr so und so und so und so macht, und dann habe ich Schritt 1, 2, 3, 4 und 5 aufgezählt. Am nächsten Tag wollte ich genau das nochmal praktizieren, was ich gebetet habe, weil ich dachte, wenn ich genau diesen Knopf drücke, den ich gepredigt habe, werde ich die Gegenwart Gottes haben. Und wisst ihr was? Es hat nur noch abgenommen. Und ich bin in ein Hadern hineingekommen. Gott, wo bist du eigentlich überhaupt? Ich mache doch all das. Ich habe es vergessen. Es fängt immer mit der Gnade an. Immer mit der Gnade, immer mit dem, was Gott für dich zuerst getan hat. Damit fängst du immer an. Wenn du gesündigt hast, wenn du gefallen bist, dann fange nicht an, es selber wegzuradieren, sondern komme vor Gott, bekenne deine Schuld. Sag Gott, weißt du was, ich habe das getan, leg es auf den Tisch. Und dann im nächsten Atemzug, aber Herr Jesus, obwohl ich das getan habe, weiß ich, dass dein Blut mich reinigt von all meiner Schuld. Danke, Herr, ich nehme jetzt noch einmal deine Gnade an. Ich werde nicht versuchen, es selber aus meinem Herzen auszuradieren. Ich kann das gar nicht. Ich muss damit leben, dass ich ein Sünder bin. Ich bin nicht fähig. Aber du, Jesus, du reinigst mich jetzt von deiner Schuld. Ich nehme deine Gnade in Anspruch. Aufgrund von der Wahrheit, aufgrund von dem geschriebenen Wort, gesprochenen Wort, nehme ich es in Anspruch, Herr. Und dann stehe ich wieder auf mit dieser Gnade. Und ich merke, wie es wieder anfängt, wie Gott anfängt, in meinem Herzen wieder zu arbeiten und zu tun. Oh, das ist eine wichtige Sache, besonders für die, die schon lange im Glauben unterwegs sind. Wir müssen wachsam sein, dass wir nicht an eine Werkgerechtigkeit hineinkommen. Und es wird sogar in einem Brief und im Galaterbrief wird davor auch stark gewarnt, denn das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Sache, die hier passiert. Er sagt hier zu den Galatern, ihr törichten Galater, in Galater 3, ab Vers 1. Ihr törichten Galater, also ist halt eine Gemeinde hier, die in Galatien war. Wer hat euch nun verzaubert? Wer hat euch verzaubert? Wer hat mit euch Voodoo betrieben oder Magie betrieben? Wer hat euch verführt? Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor die Augen gemalt. Ihr habt doch damals, als ich zu euch gekommen bin, wurde euch doch Jesus Christus vor die Augen gemalt. Durch Gnade seid ihr errettet. Durch das, was Jesus am Kreuz für euch erwirkt hat, dadurch alleine bekommt ihr Errettung und Vergebung von Gott. Und nicht durch Einhaltung von Geboten und Gesetzen und Versuchen, irgendwie gerecht und gut zu sein. Und dann fragte er sie, nur das eine will ich von euch wissen. Ich will eine Sache von euch wissen, fragt er sie. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die Gegenwart Gottes, Gott selbst in euch. Wie habt ihr ihn empfangen? Indem ihr angefangen habt, sehr fromm zu leben, sehr gut zu leben. Und dann plötzlich hat Gott gesagt, okay, jetzt bist du gut genug. Jetzt hast du genug Gesetz eingehalten. Hier hast du den Heiligen Geist. War das so? Oder war es nicht eher so, ihr wart komplett durcheinander, ihr wart durch den Wind und dann kam plötzlich ein Mensch zu euch und er erzählt euch von der Gnade Jesu. Ihr habt dem geglaubt und in dem Moment, wo ihr geglaubt habt, dass er für euch gestorben ist, habt ihr den Geist Gottes empfangen. War das so oder war es durch Einhalten von Geboten und fleißig sein und gut sein und stark sein? Wie habt ihr den Geist Gottes empfangen? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Das war eine Warnung. Und ich bin in Finnland, als ich in Finnland war, bin ich an einen Punkt gekommen, Punkt der Finsternis gekommen, wo ich so verzweifelt war an all meinen Fähigkeiten. Und ich dachte, ich habe mich so bemüht und ich dachte, Gott müsste mich doch eigentlich segnen. Ich habe doch alles richtig gemacht. Gott, wo bist du denn überhaupt? Und dann erkannte ich eigentlich, ich habe damals, als ich Christ geworden bin, voll gut angefangen, im Glauben, im Geist angefangen und dann angefangen, alles aus eigener Kraft zu machen. Alles aus eigener Kraft. Und Versagen lässt nicht auf sich warten, wenn du aus eigener Kraft tust. Es dauert nicht lange, bis deine Schwachheit dir vor Augen steht. Und dann sagt er hier in Vers 4, habt ihr so große Dinge vergeblich erfahren? Habt ihr so große Dinge vergeblich erfahren? Habt ihr die Gegenwart Gottes bei eurer Bekehrung, die Gegenwart Gottes in dem Zeitpunkt, an dem Ort und so weiter vergeblich erfahren? War das alles umsonst, was bei euch passiert ist? Falls es wirklich vergeblich war. Und dann fragt er hier, gab Gott euch denn seinen Geist? Und jetzt geht es nicht nur darum, seinen Geist zu empfangen, sondern jetzt geht es um das Wirken Gottes. Also ich habe den Geist Gottes schon, ich gehöre zu Gott und jetzt geht es um Wunder, um das Wirken Gottes in ihrer Mitte. Und er fragt sie, gab Gott euch denn seinen Geist und wirkte er Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt, weil ihr brav seid, weil ihr gut seid oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt. Ihr habt von der Gnade Gottes gehört und dann, als ihr von der Gnade Gottes gehört habt, hat Gott euch seinen Geist gegeben. Und je länger ihr in dieser Gnade geblieben seid, in dem, was Gott für euch getan hat, in dem, was Jesus für euch am Kreuz erlitten hat, hat Gott nicht durch diese Erkenntnis, durch diese Offenbarung, durch diesen Glauben an diesen Messias angefangen, Wunder in eurem Leben zu tun? Es kann sein, dass Wunder in deinem Leben oder in meinem Leben mangeln, weil ich zu sehr aus eigener Kraft versuche, diese Wunder zu bewirken. Vielleicht lebst du aus eigener Kraft. Aus eigener Anstrengung. Vielleicht bemühst du dich die ganze Zeit und lebst nicht wirklich aus dem Glauben, obwohl du weißt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Aber deine Lebensweise, deine Lebenshandlung zeigt, dass du immer noch an deine eigene Kraft glaubst, an deine eigene Fähigkeit glaubst, Wunder Gottes zu bewirken. An einer Stelle im Korintherbrief sagte Paulus, er sagte, ihr habt keinen Mangel habt ihr an Gnadengaben. Gabe der Heilung, Gabe der Evangelisation, Hirtengabe, Gabe der Lehre, Apostelgabe, egal was, ihr habt keinen Mangel in diesen Gaben. Und dann fragte er sie, warum? Weil die Erkenntnis Jesu Christi unter euch reichlich ist, weil sie da ist, weil sie in Jesus gegründet waren, weil sie die Erkenntnis von der Gnade Gottes hatten, hat es keine Gnadengabe in ihrer Mitte gehabt, gemangelt. Wie ist es bei uns? Wie leben wir? Leben wir wie diejenigen, die zum Schluss zur Arbeit gekommen sind, die zu spät aufgestanden sind und plötzlich den gleichen Lohn empfangen haben? Denn anhand von unserer Freude, anhand von unserer Wertschätzung dessen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, werden wir die Ersten sein oder die Letzten sein. Wenn wir murrend im Himmel ankommen, werden wir die Letzten sein. Aber wenn wir uns über das freuen, was Gott in unserem Leben getan hat, werden wir die Ersten sein. Denn diese Freude an der Gnade Gottes macht uns zu den Ersten. Nicht unser Fleiß, nicht unsere Bemühungen, nicht unser Streben, sondern das, was Gott gemacht hat. Und du in dem Annehmen und in dem Freuen in dessen, was er für dich getan hat. Das macht dich zum Ersten. Und diese Warnung gab es seinen Jüngern mit, obwohl ihr berufen worden seid, obwohl ich euch versprochen habe, dass ihr auf 12 Thronen sitzen werdet. Habt Acht auf euch, denn es kann passieren, dass ihr die Letzten werdet, indem ihr euch nicht mehr freut, indem ihr anfängt zu murren, indem ihr anfängt, in ein Verdienstdenken hineinzufallen, indem ihr versucht, Knöpfe zu drücken bei Gott, um etwas zu erreichen oder Vergebung zu erlangen. Er holt sie zurück zur Gnade. Und wenn wir... Ich lese noch zwei weitere Verse und dann schließe ich ab. Es heißt hier, in Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Durch die Gnade seid ihr errettet worden aufgrund eures Glaubens. Dazu habt ihr selber nichts getan. Du hast dazu nichts getan, nichts beigetragen. Aus Gnade alleine, ein Geschenk Gottes ist es, und aus Gnade alleine seid ihr errettet. Durch den Glauben an diese Gnade, durch den Glauben an dieses Werk, egal in welchem Zustand du bist. Und in 2. Petrus 3, 18 heißt es hier, nehmt vielmehr in der Gnade zu. Gott will nicht nur, dass wir eine Teilerkenntnis dieser Gnade haben, sondern im Gegenteil, im Verlauf unseres Glaubenslebens möchte Gott, dass wir in der Gnade zunehmen, dass wir die Gnade Gottes noch mehr erkennen, dass wir sie noch mehr verstehen. Ich weiß noch, als wir nach Finnland gegangen sind, haben wir unsere Kinder, das ist jetzt vielleicht, ich erzähle es einfach, haben wir unseren Kindern Namen gegeben. Wir haben Josef, den Namen Josef gegeben, weil Josef bedeutet, Gott fügt hinzu, und Josef war ja auch ein Träumer in der Bibel. Wir sind nach Finnland gegangen, wir dachten, mit der großen Vision werden ganz Finnland evangelisieren. Alle werden zum Glauben kommen. Wirklich, wir sind so dahin gegangen. Naja, und dann haben wir gemerkt, es ist nicht so einfach, und dann haben wir Sophia, bedeutet Weisheit, und gedacht, okay, wir brauchen mehr Weisheit. Also alleine nur Hingabe und Begeisterung reicht nicht aus, wir brauchen Weisheit. Und nachdem wir all unsere Weisheit probiert haben und gemacht haben, haben wir dann Johanna bekommen. Und Johanna bedeutet für uns Gnade Gottes. Wir haben gemerkt, egal wie sehr wir begeistert sind, egal wie sehr wir uns bemühen, egal wie viel Weisheit wir haben, egal wie wir uns anstrengen, am Ende ist alles, was wir bekommen, einfach Gnade Gottes. Und Gott will, dass wir in der Gnade Gottes zunehmen, dass wir sie erkennen, dass wir darin jeden Tag baden, dass wir sie verstehen, dass wir sie wertschätzen, dass wir sie lieben und dass wir uns daran erfreuen. Das wird dich zum Ersten machen. Und das zu vergessen und in die Werkgerechtigkeit oder in die Gesetzlichkeit reinzufallen, das macht dich zum Letzten. Und somit möchte ich uns heute erinnern und dich fragen, wo stehst du gerade? Wie funktioniert deine innere Maschine, dein inneres Herz, deine Seele? Bist du am Bemühen, am Machen, am Tun und am Dies und Jenes, um die richtigen Knöpfe bei Gott zu drücken, damit irgendwas bewirkt? Oder lebst du aus der Gnade jeden Tag? Und wenn du gefallen bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du in Sünde steckst, dann fange mit der Gnade wieder an. Fange mit dem an, was Jesus für dich getan hat. Lass dich erfüllen durch den Geist Gottes, denn Gott stellt sich dazu, wenn Jesus groß gemacht wird. Er wird sich niemals durch seinen Heiligen Geist dazustellen, wenn du dich aus eigener Kraft anstrengst. Er wird das nie machen. Warum nicht? Warum wird das nicht machen? Weil er will nicht den alten Menschen aus eigener Kraft fördern und unterstützen. Er will das nicht machen. Er will, dass du eine neue Erkenntnis gewinnst, dass nur durch Jesus alleine du wahre Frucht bringen kannst und getrennt von ihm nichts tun kannst. Und dazu stellt sich der Heilige Geist. Und immer wenn es um Jesus geht, dann wird der Heilige Geist in dir anfangen zu wirken. Wenn es um dich geht und den alten Menschen geht, dann wird Gott nicht da sein. Er wird das nicht unterstützen. Deshalb taufen wir auch den Menschen. Taufe bedeutet, der alte Mensch mit seinen eigenen Anstrengungen, eigenen Kräften, eigenen Versuchen, Gott gerecht zu leben, er wird getauft, er stirbt in dem Wasser und der neue Mensch kommt heraus, der nicht mehr aus eigener Kraft lebt, sondern sich jetzt von Gottes Geist gebrauchen lässt. Wo stehst du? Auf welche Art und Weise lebst du? Was ist dein Lebensstil, der verborgene Lebensstil? Und ich möchte euch ermutigen, prüft euch mal, oder ich mich auch, das ist für mich eine tägliche Geschichte. Sobald ich die Gemeinschaft mehrere Tage vernachlässigt habe, bin ich plötzlich wieder in Werkgerechtigkeit drin. Herr, wo bist du? Ich kann dich gerade nicht spüren. Und dann versuche ich, die richtigen Knöpfe zu drücken, um seine Gegenwart zu bekommen. Um den richtigen Segen in meinem Leben zu bekommen. Das passiert so schnell. Deshalb brauchen wir tägliche Gemeinschaft mit Gott. Einfach um jeden Tag zu essen und zu schmecken, um nicht zu vergessen auch. Der Feind greift unser Gedächtnis an. Der Heilige Geist erinnert uns aber an diese Dinge. Ja, so möchte ich uns ermutigen. Liebe Gemeinde, lass uns nicht wie die Galate sein. Lass uns nicht wie Menschen sein, die gut angefangen haben und dann im Fleisch in eigener Kraft vollbringen wollen, sondern lass uns Gott ehren. Lass uns das Opfer Jesu Christi ehren, lieben, feiern, ihm danken dafür, was er für uns getan hat. Denn dadurch alleine wurdest du angenommen, dadurch alleine wirst du gerettet. Und wenn dir das heute noch fehlt, wenn du diesen Frieden nicht hast, diese Erfüllung nicht hast, dann darfst du auch hier, heute auch, diese Entscheidung in deinem Herzen treffen. Wenn du schon lange eigentlich aus der Gnade rausgefallen bist und aus eigener Kraft anstrengst, darfst du heute auch Buße tun und umkehren und neu anfangen mit dem lebendigen Gott. Und er wird dich segnen, er wird dich gebrauchen, er wird dich leiten. Und er wird dich zum Ersten machen, weil du dich dann wieder über seine Gnade und Liebe erfreuen kannst. Ich habe bei mir auch gemerkt, und damit schließe ich jetzt auch ab, ich habe bei mir gemerkt, wie technisch ich geworden bin, wie technisch ich oft bin. Wann habe ich das letzte Mal zu Jesus gesagt, Jesus, ich liebe dich. Gott, ich liebe dich. Gott, ich feiere dich. Gott, ich erhebe dich. Gott, ich preise dich. Wann war ich entzückt? Wie beim ersten Mal, als ich mich verliebt habe. Wann war ich das letzte Mal begeistert von Gott? Wann habe ich einfach nur ehrlich gesagt, Gott, weißt du was, ich komme jetzt in deine Gegenwart, ohne irgendetwas zu wollen. Ich schmeiße das mal alles weg. Ich werde dir einfach meine Gefühle, mein Herz ausschütten und dir sagen, wie sehr und wie wertvoll du für mich bist. Einfach deine Eigenschaften wertschätzen, wie groß und einmalig du bist. Wann habe ich das letzte Mal das getan? Wann habe ich mich Gott wirklich ausgeliefert, seine Liebe ausgeliefert? Er ist nicht an deinen Werken interessiert, er ist an deiner Person interessiert, an deinem Herzen interessiert. Amen. Vater im Himmel, wir möchten deine Gnade noch mehr erkennen. Wir möchten genauso wie der Petrus hier gesagt hat, in der Gnade zunehmen. Möchten sie nicht mit den Füßen treten, möchten sie nicht gering achten, möchten auch nicht im Fleisch vollenden, was du in uns angefangen hast. Herr, erinnere uns an die erste Zeit, an so wie du uns geliebt hast und schenke, dass wir dort weitermachen. Schenke, dass wir umkehren von unseren eigenen Anstrengungen und uns wieder auf deine Gnade komplett stützen. Herr, nichts Gutes wohnt in uns, das hast du selbst gesagt. Und wir möchten dem glauben, Herr. Wir können nichts aus eigener Kraft tun, was dich begeistert, was dich zufriedenstellt. Nur eine einzige Sache können wir tun. Glauben und annehmen, was du für uns getan hast. Herr Jesus, offenbare dich uns neu. Lass uns neu in dich verlieben, dich neu kennenlernen und einfach dich neu wertschätzen. Im Namen Jesu. Amen.